ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich liebe es, mit Gästen zu sprechen, die nicht nur eine interessante Biografie mitbringen, sondern auch ein relevantes Thema.
Talk mit Thies.
Also ich kriege gerne Lachkrämpfe in völlig unangemessenen Situationen. Das finde ich ziemlich mühsam, muss ich sagen. Für andere dann auch belustigend, für mich wirklich schrecklich.
Er will dich ja gleich zu deinem allerersten Tag mit dem Taxi fahren. Ja. Und daraufhin kommt ein sehr schöner Satz von dir, der mich hat nachdenken lassen. Erinnerst du dich noch?
Ich glaube, wer mit dem Taxi zur Arbeit fährt, findet keine Freunde. Da ging es darum, dass für Opernsängerinnen, dass die Bescheid sagen müssen, wann, wie ihr Zyklus ist, damit sozusagen die Vorstellungen danach geplant werden, weil die Stimme sich verändert, je nach Zeitpunkt des Zyklus. Das heißt, die mussten das sozusagen voranmelden. Total crazy.
Werden Frauen einfach auch schlechter bezahlt noch, auch im Theater?
Ja. Das Pferd war so zwischen uns und ich glaube, der war einfach eifersüchtig, dass wir da jetzt diese Liebesszene spielen und hat immer den Kopf so zwischen uns hin und her gependelt, damit wir nicht so nah aneinander kommen.
Clara Deutschmann ist Schauspielerin. Sie war zwischenzeitlich mal bei Hubert und Staller zu sehen. In der ARD-Filmreihe Reiterhof Wildenstein spielte sie die Hauptrolle, eine Pferdeflüsterin. Und in einer neuen Fernsehserie, da ist sie eine Rettungssanitäterin mit ADHS. Einfach Elli heißt diese Reihe. Sie spielt in den Bergen unten bei Garmisch-Partenkirchen. Und im Film ist die Rettungssanitäterin Elli natürlich fit in Sachen Erste Hilfe. Wie sieht es aber bei Clara privat aus? Wir gehen mal zusammen einige Fragen durch. Könnt ihr direkt mitmachen, ob ihr auch richtig reagieren würdet. Clara kommt ursprünglich vom Theater in ihrer Heimatstadt Berlin, wo wir uns getroffen haben. Da ist sie auch ab und zu auf der Bühne zu sehen, und zwar beim Maxim Gorki Theater. Und ihre erste Rolle spielte sie dort, als sie für eine Schauspielerin mal einspringen musste und sich das komplette Stück innerhalb von einem Tag raufschaffen musste. Von diesem besonderen Erlebnis erzählt sie auch hier in diesem Podcast. Und da gab es wirklich einen sehr besonderen Moment, bei dem die meisten von uns vermutlich 1000 Tode gestorben wären. Auch abseits von Theater und Film ist sie sehr engagiert als Mitglied im Bundesverband für Schauspiel, in dem sie sich dafür einsetzt, dass Ungerechtigkeiten sichtbar gemacht werden. Hier erzählt sie, was die größten Baustellen sind und vor allem, was man auch dagegen tatsächlich machen kann.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich auch.
Und die Haare sind nicht im Weg.
Ja.
Wir sitzen ohne Kopfhörer hier.
Ja.
Aber mit Kopfhörer hält doch aber eigentlich wie eine Haarspange die Haare wunderbar zurück.
Ja, das stimmt. Aber normalerweise habe ich so einen Dutt so mitten auf dem Kopf. Den habe ich jetzt heute nicht, ja, weil ich ja wusste, dass wir aufnehmen. Heute hätte ich sogar die Kopfhörer nehmen können. Sonst ist der Dutt immer so im Weg.
Alles klar. Ohne Dutt. Ja. Clara, die wir aus dem Fernsehen kennen zum Beispiel. Bei Hubert und Staller warst du dabei viele Jahre.
Ein Jahr.
Ach, das war nur ein Jahr. Das ist ja total wenig.
Ja, als Schwangerschaftsvertretung, aber das war halt trotzdem, ich glaube, 17 Folgen. Also ja, war auch lang, aber nur ein Jahr.
Okay, für mich klang das wie mehrere Jahre.
Ja.
17 Folgen.
17 Jahre.
Genau. Du hattest in einer ARD-Filmreihe auch die Hauptrolle Reiterhof Wildenstein. Und jetzt gibt es eine neue Fernsehreihe, Serie. Es sind die ersten zwei Filme auf jeden Fall, die ihr gedreht habt, von Einfach Elli. Ja. Du als Rettungssanitäterin mit ADHS.
Mhm. Ja.
Man sucht sich aber auch nur noch die schönen Drehorte aus jetzt, oder?
Ja, aber natürlich. Frau Schauspielerin. Natürlich. Also das mache ich natürlich nur, wenn die Bergkulisse stimmt.
Ja, denn der Wildenstein war ja auch im Starnberger See. Also es ist alles idyllisch.
Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz, warum ich dieses Glück immer habe, oder so häufig zumindest, dass ich diese Kulissen immer bedienen darf.
Man ist sich ja nicht ganz sicher. Ist es Österreich, ist es Deutschland? Also eure Serie spielt offiziell in Deutschland.
Genau.
Also wir sind im Karwendelgebirge. Genau. Garmisch-Partenkirchen steht immer auf den Nummernschildern drauf.
Mhm.
Gedreht habt ihr aber in einer Klinik in Österreich, in St. Johann.
Genau.
Direkt neben dem Bergdoktor.
Ganz genau. Ja, ja, das war auch viel besprochen immer zwischendurch. Und diese Klinik war ganz großartig. Die hat uns einfach Sachen zur Verfügung gestellt, die wir, also Orte, Räume, überhaupt Kapazitäten, die wir woanders so nicht bekommen hätten. Und deswegen sind wir da hingegangen.
Dass die das überhaupt hatten, während des laufenden Klinikbetriebs, oder?
Ja, das war krass. Das war wirklich krass. Und das fühlt sich auch immer so ein bisschen, also natürlich sind dann die Orte, wo wir drehen, dann auch leer, auch die umliegenden Zimmer. Aber natürlich sind da trotzdem die Patientinnen unterwegs und die Angehörigen und so. Und das bedarf dann schon auch Fingerspitzengefühl, muss ich sagen. Also
wie hast du dich vorbereitet, ganz speziell jetzt so auf die Rolle als Rettungssanitäterin? Also wir haben ja natürlich hier zwei Facetten, zwei große.
Mhm.
Einmal überhaupt eine überzeugende Rettungssanitäterin darzustellen und dann aber eine Person mit ADHS. Ja. Nehmen wir zunächst mal das Medizinische, also bei der Rettungssanitäterin. Hast du ein Praktikum gemacht vorher?
Wollte ich gerne. Also für mich war das sowieso, ich musste mich da ziemlich reinfuchsen, weil ich prinzipiell nicht so viel, also ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit Blut zum Beispiel. Ich kann das nicht so gut sehen. Das heißt, überhaupt so diese ganzen medizinischen Themen halte ich mir immer so ein bisschen vom Leib, wenn ich kann. Und musste mich deshalb schon da explizit reinfuchsen und wollte gerne mitfahren auf dem RTW und da so ein bisschen meine Hemmschwellen überwinden und natürlich auch einfach lernen. Und das, da sind die Auflagen leider so hoch, dass das nicht so einfach geht. Also da hätte man dann 3 Monate immer die ganzen Schichten mitfahren müssen und so, was natürlich in so einer Vorbereitung für einen Film total schwer möglich ist, weil da ja noch so viele andere Sachen dann auch stattfinden. Das heißt, ich durfte nicht mitfahren.
Nicht mal 1 oder 2 Mal?
Genau das machen die eben nicht. Also ich dachte halt so, ich könnte mal eine Woche Praktikum machen oder sowas, einfach mal so einen Zyklus mit. Das ging leider nicht. Leider. Aber wir hatten stattdessen mehrere ganz tolle NotfallsanitäterInnen, die uns dann außerhalb des Betriebs zum Beispiel in die ganzen technischen Gerätschaften des RTWs eingeführt haben, die uns an Puppen bestimmt, also Herzdruckmassage, Zugänge legen und sowas. Das haben wir dann alles mit so Puppen geübt und hatten da einfach dann so, ich würde sagen, wie Workshops oder ausgedehnte Erste-Hilfe-Kurse nochmal. Das war ziemlich gut auch, das nochmal aufzufrischen.
Es ist immer gut, das aufzufrischen,
oder? Es ist immer
oder?
Gut, das aufzufrischen.
Hast du auch gemerkt, dass schon wieder die Hälfte weg war?
Also ich wünschte, es wäre nur die Hälfte gewesen. Da war wirklich sehr viel weg und ich fahre ja trotzdem Auto. Und ich könnte jetzt nicht, also ja.
Dann bist du ja fit, ne?
Ja, oh Gott, aber ich kann jetzt nichts vormachen. Das ist ja nur zum Hören.
Vormachen nichts, genau. Oh aber Gott. Ich fand es ganz interessant, dieses Thema Erste Hilfe, mit dem wir uns die meisten von uns viel zu selten beschäftigen, weil vieles eben so weg ist. Ja. Ich habe einfach mal 3 Fragen, die können wir zusammen durchgehen.
Okay, ja, okay.
Ich weiß nicht die Antworten, aber dir traue ich es zu, nach deiner Vorbereitung, dass du es kannst.
Gut.
Und keine Sorge, ich verwechsel dich jetzt nicht mit deiner Rolle.
Okay, vielen Dank.
Ich frage dich als Clara.
Okay, alles klar.
Als einfach Clara frage ich dich, oder?
Okay, super.
Frage 1 zum Thema Reanimation. Mhm. Drucktiefe und Frequenz. Bei einem erwachsenen Patienten ohne Lebenszeichen führen Sie eine Herzdruckmassage durch. Machst du auch mehrfach in den ersten beiden Filmen. Mhm. Welche Kombination aus Drucktiefe und Frequenz entspricht den aktuellen Leitlinien? A, das ist wahnsinnig kompliziert, weil zu viele Zahlen sind, 3 bis 4 Zentimeter tief, 60 bis 80 mal die Minute, 4 bis 5 Zentimeter tief, 80 bis 100 pro Minute, 5 bis 6 Zentimeter tief, 100 bis 120 pro Minute oder über 7 Zentimeter, alles mehr als 7 Zentimeter tief reingedrückt in den Brustkorb ist gut, bei 120 bis 140 mal in der Minute.
Mhm. Also, wir haben das anders gelernt. Wir haben das tatsächlich ziemlich oft gemacht in der Vorbereitung und uns wurde immer gesagt, erstmal, man hat so ein bisschen so ein Beat im Kopf von zum Beispiel dem Lied Stayin' Alive oder so. Ich habe das nicht durchgezählt, wie viele das dann in der Minute wären.
Aber auch gleichzeitig von Highway to Hell.
Highway to Hell auch. Es gibt beides. Und scheinbar ist das
oder durch die Nacht.
Genau,
alle drei wurden uns gesagt.
Und der sicherste ist Highway to Hell, wenn man da irgendwie nicht so sehr in so ein Rennen kommt innerlich. Also das ist irgendwie ein guter Rhythmus. Und dann wurde uns gesagt, dass es ganz gut ist, also eben 1 Minute durch, dann versucht man zu übergeben an den Kollegen im besten Fall, weil das wirklich verdammt anstrengend ist, weil, wie wir in den Fragen ja auch gerade gesehen haben, man richtig ordentlich Druck ausüben muss auf den Brustkorb. Also das geht richtig tief rein. Ich glaube, 5 Zentimeter war das, was, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es stimmt, aber es ist auch, ich als Frau brauchte richtig Kraft. Die Herren hatten es ein bisschen leichter.
Ja.
Und genau, und dann gibt es ja eben noch diese Beatmung mit der Maske, die man draufsetzt, in der man dann unterbricht die Herzdruckmassage.
Ja, dann so ein bisschen Sauerstoff.
Genau.
Okay, also die richtige Antwort ist 5 bis 6 Zentimeter, wie du es ja auch gesagt hast. Und das sind so 100 bis 120 Kompressionen pro Minute, wie es dann im Fachjargon heißt.
Herrlich, wundervoll.
Kompressionen pro Minute. Okay, ist schon mal super bestanden hier, ne?
Vielen Dank.
Frage 2, eine bewusstlose Person mit normaler Atmung. Sie finden eine bewusstlose Person, die normal atmet. Mhm. Es liegt kein Trauma vor. Was ist die korrekte Maßnahme? A, flach auf dem Rücken liegen lassen. B, Kopf stark überstrecken und fixieren. C, in die stabile Seitenlage bringen und Atmung regelmäßig kontrollieren. Oder D, sofort mit der Herzdruckmassage beginnen.
Also ich würde die stabile Seitenlage wählen und regelmäßig kontrollieren. Ja, genau, diese Überstreckung vom Kopf, die haben wir aber auch oft geübt in anderen Zusammenhängen. Das war mir zum Beispiel gar nicht mehr so im Kopf. Mhm. Das macht man zum Beispiel nämlich, glaube ich, auch bei dieser Beatmung, wenn man eine Herzdruckmassage gemacht hat und dann zwischendurch mit diesem Beutel beatmet, wenn man den dabei hat oder der eben auf dem RTW ist, damit die Luftröhre und alles frei ist. Und,
ja. Aber im Zweifelsfall, wie bei Quizsendungen auch immer irgendwie Goethe oder so, die richtige Antwort ist, nein, ist es auch stabile Seitenlage.
Das ist immer richtig.
Damit macht man, glaube ich, nichts
verkehrt.
Gut, kann man auch.
Nacken,
je nachdem, ob die Wirbelsäule verletzt ist, kann es auch wieder nachteilig sein.
Ja.
Aber okay, das ist dann nicht an uns, das zu entscheiden.
Nein.
Auch diese Frage ist super, super gelöst.
Dankeschön.
Begründung auch noch, die stabile Seitenlage reduziert das Aspirationsrisiko. Du siehst, wir sind hier im
Jargon auf jeden Fall.
Bei erhaltener Spontanatmung.
Okay, super.
Okay, und die Frage 3 zum Schluss noch. Starke, ist keine Frage für dich.
Oh Gott, Blutung.
Ja, starke äußere Blutung.
Mhm.
Bei einer stark blutenden Wunde am Unterarm ist nach direktem Druck weiterhin eine massive Blutung sichtbar.
Mhm.
Welche Maßnahme ist im zivilen Erste-Hilfe-Setting als nächster Schritt indiziert? Ich liebe dieses Wort. Indiziert.
Darf ich kurz sagen, bevor die kommen, was ich gerade gelernt habe?
Ja.
Tourniquet. Aber das hat man
was
nicht.
Ding?
Tourniquet heißt das, glaube ich.
Okay.
Das hat man, aber das haben vor allem SoldatInnen, weiß ich, aber jetzt wir nicht im normalen. Und auf dem RTW gibt es das. Aber das erkläre ich gleich. Erstmal ABC. Ich musste jetzt mal kurz protzen
aber Tourniquet,
damit.
Ja. Aber was ist Tourniquet?
Das ist so ein Klettband, so ein starkes, festes Klettband, was man um den Arm oder um das Bein schnallen kann. Und da drin steckt ein sehr fester Stab, der nicht bricht, den man, nachdem man dieses Klettband um den Arm gelegt hat, dann ungefähr dreimal um sich selbst dreht und einklackt. Und damit wird die Blutung, also dann kommt kein Blut mehr in den Arm. Und wir haben das auch an uns selber ausprobiert. Das ist so krass unangenehm. Richtig krass, ja wirklich. Und wenn man dann auf den Finger drückt, da vorne beim Nagel, wo man sieht, wie schnell das Blut da reinläuft, dann passiert da gar nichts. Das bleibt einfach weiß, weil da kein Blut mehr durch den Arm kommt dann. Das ist verrückt.
Aber das fühlt sich nicht gut an.
Fühlt sich gar nicht gut
an. Also es ist manchmal schon beim
Blutdruck messen.
Richtig, wenn der Arm abgeklemmt wird, nicht beim Blutdruck messen. Ja, stimmt, das nervt auch ein bisschen. Das ist unglaublich fest und irgendwann, jetzt könnte Schluss sein, jetzt könnte vorbei sein.
Ja.
Aber manchmal auch schon, wenn das Blut einfach nur zur Abnahme abgebindet wird, denkt man, okay, so langsam fühlt es sich irgendwie unangenehm an, jetzt könnten wir es mal wieder lösen.
Also für dich wäre der Tourniquet gar nichts, glaube ich. Der ist wirklich nochmal siebenweise doll.
Ja, krass.
Der ist richtig krass.
Ich halte trotzdem durch.
Ja,
also, wenn es sein muss, schaffe ich das trotzdem.
Auf jeden Fall.
Okay, gut, dann also A. Wir haben also eine stark blutende Wunde, auch nach direktem Druck ohne Tourniquet, weiterhin massive Blutung sichtbar.
Mhm.
Was also als nächstes? A, Verband entfernen und neu anlegen.
Mhm.
B, einen Druckverband anlegen, gegebenenfalls Verbandmaterial auflegen und weiter Druck ausüben.
Mhm.
C, Arm sofort abbinden ohne Indikation.
Mhm.
Oder D, Wunde mit Wasser ausspülen.
Da macht man Druckverband und man nimmt so ein eingepacktes, man hat ja in den Koffern auch im Auto hinten drin und so, ne, in den Erste-Hilfe-Koffern hat man die Binden in Plastik eingerollt, ja drin. Ne? Und man nimmt dann, eins macht man auf, macht damit einen Verband und dann macht man, um Druck herzustellen, nimmt man eine von den eingeschlossenen Verbänden, legt das auf die Wunde und kann dadurch ziemlichen Druck aufbauen auf die Wunde und dadurch stillt das, wenn das jetzt nicht zu krass ist, stillt das die Wunde, die Blutung erstmal.
Ja, da ist ein stärkerer Druck drauf. Oder wenn man irgendwas Gegenständliches
drauflegt.
Mit vielleicht rein. Auch ein bisschen gepolstert oder so weiter.
Ja.
Aber man würde denken, wenn man es so abbindet, dass doch der Druck eigentlich genauso stark ist.
Ja, das ist
aber
ja irgendwie nicht, offenbar nicht.
Nee. Ja, Priorität hat die Blutstillung durch kontinuierlichen Druck. Vorhandenes Material wird belassen und ergänzt, um den aufgebauten Druck nicht zu fehlen. Das ist ganz wichtig. Auch natürlich für die Rettungssanitäterin mit ADHS.
Ja.
Am Ende muss Verbandsmaterial wieder aufgefüllt werden.
Auf jeden Fall.
Oder? Das ist nicht so einfach für eine Person mit ADHS.
Das ist lustig, dass du das ansprichst, weil das war voll mein Wunsch in der Erarbeitung, dass ich mir immer wieder kleine Sachen reingeschrieben habe, wo Ellie Sachen zum Beispiel ihre Sachen irgendwo liegen lässt und vergisst sie wieder mitzunehmen oder eben auch so auffüllen. Das ging nicht wir haben das nicht so oft einbauen können, weil die Bücher eh schon so dicht waren. Aber ich finde das einen total nachvollziehbaren Vorgang, auch ohne ADHS, aber natürlich mit ADHS wahrscheinlich noch mal mehr. Man ist dann sofort schon beim nächsten einfach und hatte so dieses, da war doch noch was, da muss ich jetzt mal eben hier wieder auffüllen und alles ordentlich machen. Das geht da manchmal flöten.
Ja, man bringt Dinge auch mit ADHS gerne mal nicht ans Ende.
Ja,
man startet schnell irgendwas mit was Neuem.
Mhm.
Alles Organisatorische ist dann auch oft sehr, sehr schwierig.
Mhm.
Bei Ellie sehen wir das dann auch im Film.
Ja.
Weil sie muss manchmal dann doch den Bogen ausfüllen. Ja. Da denkt man auch irgendwie krass, nach jedem Einsatz musst du erstmal diesen Einsatzbericht schreiben.
Ja.
Wie heißt der offiziell?
Das weiß ich gar nicht. Einsatzbericht,
okay.
Glaube ich.
Okay, Einsatzbericht schreiben. Und ja. Für eine Ellie mit ADHS keine so einfache Sache.
Nee, das stimmt. Also ich finde
warum eigentlich nicht?
Also ich finde so ganz grundsätzlich, was dieses Thema ADHS betrifft, wichtig einmal zu erwähnen, dass das ja so viele unterschiedliche Auswirkungen, Symptome und Ausprägungen genau sind, dass wir uns, also vor allem auch total genderspezifisch und also ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, ganz grundsätzlich, wenn man ADHS hat, dann ist man so oder so oder so.
Nee, und dafür gibt es zu viele Symptome.
Dafür gibt es zu viele Symptome und wir machen ja auch einen Film, wir haben uns eine Figur ausgedacht, die ja auch einfach einen Charakter mitbringt, die eine Vergangenheit mit sich bringt und dann hat sie zusätzlich eben diese Besonderheit des ADHS und dann haben wir ein bisschen geguckt, was interessiert uns daran, was können wir für spannende Fallhöhen damit auch entwickeln und gleichzeitig dem natürlich aber auch gerecht werden, dass voll viele Menschen mit ADHS durch den Alltag laufen und es manchmal wissen, manchmal nicht, damit aber vielleicht auch so immer mal wieder an Grenzen stoßen und zu zeigen, und das hoffe ich, ist uns gelungen mit Ellie, dass es durchaus auch eine extreme positive Begleiterscheinung sein kann, weil man eben Dinge wahrnimmt und gewuppt bekommt, die vielleicht für andere Menschen nicht so einfach sind.
Stimmt, man kann manchmal schneller und assoziativer denken.
Genau.
Man kann sich plötzlich so ganz genau auf eine Sache fokussieren und ist eben nicht erstmal in dieser Sekunde abgelenkt durch irgendetwas anderes. Ja, ich glaube, manche Menschen mit ADS haben besonders große Empathie. Ja. Als Rettungssanitäterin auch nicht so schlecht. Ja,
absolut.
Ja, manchmal sprudeln auch so ein paar Ideen raus. Also auch Kreativität geht einher.
Ja.
Das sind die positiven Dinge.
Genau.
Deswegen wird ja auch in der Community sehr, sehr kritisch einfach diese Aussage betrachtet. Es ist eine Gabe.
Ja.
Auch ein Satz, der bei euch in der Serie einmal fällt.
Ja,
sieh es doch mal als persönliche Gabe.
Ja.
Ja, da ist auch was dran, aber man streitet sich.
Ja, absolut. Absolut.
Weil man dann doch irgendwie manchmal in festgefahrenen Systemen dann Nachteile hat und in festgefahrenen Systemen eben nicht so gut klarkommt.
Ja,
also wenn so bestimmte Abläufe eingehalten werden müssen oder man ist
Prüfungssituation zum Beispiel, das habe ich auch, also ich habe viel mich natürlich im Vorhinein informiert, habe auch viel Gespräche geführt mit Menschen, die ADHS haben und die haben oft beschrieben, wiederkehrend, mehrere Menschen, dass sie mit Prüfungssituationen totalen Stress haben. Wenn der Druck so steigt, wenn man in einem bestimmten Zeitraum fertig werden muss, wenn da aber andere Menschen gleichzeitig schreiben, super viel Ablenkung natürlich. Und dafür gibt es in vielen Systemen keine Möglichkeit. Es gibt keinen gesonderten Raum oder dass man sagt, mit ADHS gibt es schon manchmal. Ne? Aber ich meine jetzt so ganz grundsätzlich, weil du es auch gerade angesprochen hast, mit dem, wie gehen wir als Gesellschaft damit um, gibt es das noch nicht oft genug. Dass es einfach einen besonderen Raum gibt, in dem sich Menschen mit ADHS anders konzentrieren können und vielleicht ein bisschen andere, anders eingeschätzt werden dann.
Ich habe neulich einen Psychiater gefragt, was er dazu sagt, dass jetzt quasi jeder Zweite gefühlt ADHS hat. Und er sagt, allgemein gesprochen, ist das gerechtfertigt, weil es in der Vergangenheit unterdiagnostiziert war. Also er hält es nicht für so einen Hype, er nennt es auch Hype, aber oft auch berechtigt.
Berechtigterweise, Kann ich mir auch vorstellen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst wenn es so ist, dass vielleicht 3 Menschen mehr jetzt glauben, sie haben ADHS und haben es nicht, das, was auf der anderen Seite da an Wissen mittlerweile da ist und an dass Menschen sich mittlerweile damit irgendwie identifizieren können und tatsächlich denen geholfen wird, das ist, finde ich, viel wichtiger.
Was hat dich am meisten überrascht bei der Recherche zum Thema ADHS? Und du hast ja mit vielen gesprochen. Welche Aussage fandest du besonders interessant?
Ich glaube tatsächlich die Unterschiedlichkeit und dass es von Männern und Frauen auch so unterschiedlich wahrgenommen wird und die Ausprägungen so unterschiedlich sind. Ich finde, ganz extrem merkt man das bei Kindern, weil Mädchen zum Beispiel sehr selten und sehr spät erst diagnostiziert werden. Im Gegensatz zu den Jungs, die ja so gemeinhin als dann Zappelphilipp, unkonzentrierte Jungs und so beschrieben werden, was natürlich auch überhaupt nicht auf alle zutrifft. Aber Mädchen oft eher ein bisschen zurückgenommener sind, so in sich gehen, sehr kreativ sind und mit anderen Dingen Schwierigkeiten haben. Das hat
und das Ausgleichen.
Genau, ganz
die
viel.
Das aus,
die kompensieren.
Weil sie auch teilweise so intelligent sind.
Ah, ja.
Dass sie es schaffen. Das haben die Jungs nicht. Die Jungs sind nicht so intelligent. Die müssen das ausleben. Ja. Hat er nämlich auch gesagt, als ich mit ihm zu dem Thema neulich gesprochen habe. Es ist, weil man auch wirklich weil man so intelligent ist, man kann das alles ausgleichen. Ja. Kompensieren.
Ja, genau. Ja, also das hat mich tatsächlich am meisten überrascht. Das war mir vorher nicht so bewusst.
Ein spannendes Thema auf jeden Fall, oder?
Ja.
Ein sehr spannendes Thema. Über was für Dinge habt ihr während der Dreharbeiten diskutiert? Also mir fiel zum Beispiel eine Szene auf, das fand ich ganz interessant. Ihr werdet zur Hilfe gerufen, da sitzt dieser Mann leicht angetrunken an seinem Pool und ihr untersucht ihn ganz kurz und dann lasst ihr ihn auch erstmal wieder zurück, weil insofern scheint alles ganz in Ordnung zu sein. Und mein erster Gedanke ist, die haben sich gar nicht die Krankenkassenkarte zeigen lassen.
Ja, darüber wurden sehr viele Witze gemacht. Wir haben das irgendwie in dem Film nicht weiter diskutiert. Es wurde ganz oft angesprochen, aber halt eher in so einem Witz von bürokratischem Deutschland. Aber wir haben das irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat nicht stattgefunden.
Genauso wie man sich im Film ja auch nicht verabschiedet am Telefon.
Ja, stimmt, man legt einfach auf. Oder? Und spart ein bisschen Zeit. Ja, ja.
Genau, klar. So ist es.
Aber es ist natürlich auch keine Doku, ne? Also Film sowieso. Aber auch darüber haben wir tatsächlich viel gesprochen, weil wir den großen Anspruch hatten, dass diese Rettungseinsätze sehr naturalistisch sind und gleichzeitig mussten wir uns auch immer wieder sagen, wir können das nicht. Wir haben keine Ahnung, wir haben nicht diese 3 Jahre heftigste Ausbildung gemacht, die wirklich total krass ist. Wir können nur bedingt das auch realistisch darstellen und es ist eben keine Doku.
Ein Film ist nicht das Leben.
Genau.
Ich habe es irgendwann begriffen, wenn man das verstanden hat, weil man immer nach Authentizität sucht und es immer mit dem echten Leben vergleicht und sagt, das ist unrealistisch. Mhm. Oh, der Kommissar, wie er das wieder gemacht hat. Ja? Und wenn man aber mal begriffen hat, es ist nicht da, die Wirklichkeit zu erzählen. Ja. Es ist ein Film, der manchmal auch nur darstellt, wie es sein könnte.
Ja,
weißt du?
Absolut.
Aber wenn man es begriffen hat, dann ärgert man sich auch nicht so. Aber wir sitzen manchmal so am Fernseher und sagen, das ist total unrealistisch.
Ja,
und dann,
wie
du selber mir die ganze Zeit sagst, es ist ein Film. Ah ja, stimmt, du hast völlig recht.
Ja, absolut.
Insofern wäre es albern. Aber das ist so in uns drin, dieser Gedanke der Absurdität auch manchmal, auch wenn es berechtigt ist. Du kommst ins Krankenhaus mit einem Notfall.
Ja.
Du hast dir fast die halbe Hand abgeschnitten, aber das Erste, was sie fragen, ist, haben sie ihre Karte dabei?
Ja,
und das ist völlig zu Recht. Die müssen von irgendwas leben.
Ja.
Es geht auch nicht, dass du es nachher machst. Es ist zu 100% gerechtfertigt und dennoch wundert es einen als Patient. Es gibt doch jetzt aber Wichtigeres. Ja. Ich habe meine Hand irgendwie abgeschnitten.
Ja.
Haben sie ihre Karte dabei?
Ich habe meine jetzt gerade dabei. Aber es ist total interessant, weil ich merke auch richtig, dass mir das persönlich auch so geht, wenn mein Sohn bei meiner Mutter schläft, habe ich immer, jetzt die ganzen letzten Jahre, immer die Krankenkassenkarte mit abgegeben und jetzt erst kürzlich erfahren, das ist im Zweifel nicht so dramatisch, wenn sie nicht dabei ist. Das ist dann auch, fand ich total beruhigend. Das ist scheinbar, also es ist ein bisschen gaga auch, dass ich da immer mit dran gedacht habe, aber irgendwie ist es auch in mir so drin, dass ich immer dachte, ja, wenn irgendwas ist, Hauptsache die Karte ist auch da.
Es zeigt aber, dass du definitiv privat keine ADHS hast.
Ja, mit Organisation habe ich nicht so große Schwierigkeiten, das stimmt.
Oder
ich habe andere Schwierigkeiten, aber das
welche
geht.
Welche sind es bei dir?
Oh, das ist, also viele, viele. Ich muss mich kurz entscheiden, über welche ich reden will.
Nimm deine Top 3.
Top
aber auch wirklich die krassesten.
Oh Gott, okay. Also ich kriege gerne Lachkrämpfe in völlig unangemessenen Situationen. Das finde ich ziemlich mühsam, muss ich sagen. Für andere dann auch belustigend, für mich wirklich schrecklich. Das ist manchmal so, dass es mich dann richtig doll unter Druck setzt, weil dann kann ich gar nicht mehr aufhören. Das finde ich herausfordernd. Wir müssen weiterreden und dann kommt immer wieder was.
Ach, Lachkrämpfe, das ist ja auch witzig. Oh Gott, wir hatten mal eine bei uns, als ich noch an der Universität war und studiert habe, da war eine in der Kantine, die hat wirklich so krankhaft gelacht, dass die ganze Kantine lachen musste. Und es war jeden Tag so.
Nein.
Ja, die fing an, aber das ist wirklich so, wir reden nicht von so einem normalen Lachen unter Freundinnen oder so.
Nee.
Sondern die fand irgendwas witzig, klar. Mhm. Und dann fing sie an zu lachen und konnte aber nicht mehr aufhören. Und die ganze Kantine hat dann quasi mitgelacht. Und es war jedes Mal so, es fällt mir jetzt gerade ein wieder, diese wunderbare Situation.
Es ist ja, wie gesagt, für die anderen relativ, also meistens relativ witzig, kommt ein bisschen auf den Ort an. Aber ich habe zum Beispiel wirklich ganz, ganz viele Stunden in der Schule auf dem Gang verbracht, genau aus dieser Situation. Weil ich wieder aus irgendwas hat mich wieder gereizt. Ich musste tierisch lachen. Und dann saß ich immer, das war wie so ein Running Gag, saß ich immer auf dem Flur, weil ich die ganze Klasse zum Lachen angesteckt habe. Also Horror.
Hast du das diagnostizieren lassen mal? Was ist das?
Es ist Gott sei Dank, ich glaube, Überdruck. Ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen Überdruck. So, wenn ich, dann kompensiere ich Stress oder sowas. Manchmal ist es auch einfach, weil ich irgendwas brüllend komisch finde. Ich bin leicht zu belustigen. Aber auch an die andere Seite ist, glaube ich, wenn ich Stress habe.
Okay.
Und dann ist es einfach ein bisschen besser geworden, je älter ich geworden bin. An der Schauspielschule war es auch noch richtig schlimm. Es ist mir einmal bei einer Vorstellung passiert. Oh Gott, das war ganz schlimm.
Ja, ja. Oh Gott.
Und zwar das war ganz schlimm. Es war ein Chorstück. Wir haben alle Idomeneus von Schimmelpfennig als Chorstück auf der großen Studiobühne der Schauspielschule aufgeführt. Und ich habe einen Kollege von mir hat sich ganz schlimm versprochen. Das ist einfach passiert, das passiert uns allen. Und ich habe so einen schlimmen Lachkrampf gekriegt, dass wir fast nicht mehr durch diese Vorstellung gekommen sind. Das war ganz schlimm. Danach gab es einen riesen Rüffel vom betreuenden Dozenten. Ganz schlimm, ja, ganz schlimm. Und das ist dann irgendwann besser geworden.
Wie fandest du das Publikum?
Ja, die lieben das ja meistens.
Natürlich.
Meistens. In dem Fall war es, glaube ich, wirklich ein bisschen doof, weil wir fast nicht weiterkamen. Wir mussten das ja chorisch sprechen und haben es einfach verlacht. Aber es ist mir auch später noch passiert, dass es dann, wenn es jetzt nicht alle anderen mitbetrifft, sondern immer nur so ein, zwei Leute, dann ist es ja eigentlich immer ganz schön, weil dafür ist Theater ja auch da, dass die Sachen so im Moment wahrhaftig passieren.
Ja. Nun gut, bei Dreharbeiten wissen wir auch mittlerweile aus den diversen Outtakes von euch SchauspielerInnen, ja, dass da natürlich irgendwann gelacht wird. Und wenn einer ein Wort nicht aussprechen kann, dann wird jedes Take schwieriger und dann wirklich, und einer fängt wieder an zu lachen. Also ich glaube, alle, die mal zusammen was aufgeführt haben, die kennen exakt diesen Moment.
Ja.
Bei euch pressiert natürlich die Zeit. Ganz und schön. Irgendwann sagen die RegisseurInnen, jetzt wäre es vielleicht gut, wenn man doch mal weiterkäme.
Ja.
Aber wie oft passiert das bei dir? Wie oft bist du dafür verantwortlich? Das, bei wie viel Prozent der wiederholten Takes?
Was Lachen betrifft, also jetzt bei Einfach Elli war es...
Das klingt so eigentlich so, als könnte man mit dir definitiv keinen Film drehen.
Ja, weil ich nur lache, weißt du? Ja. Na, ich kotze dann, ich kriege es dann schon meistens. Ich habe irgendwie so Strategien gefunden, dass es mir nicht mehr ganz so oft passiert. Das ist jetzt bei Einfach Elli... Das klingt jetzt wirklich so, als könnte man mit mir keinen Film drehen, ne? Aber bei Einfach Elli ist es ganz, erst ganz zum Schluss, so in den letzten paar Tagen, weil wir wirklich ein heftiges Pensum hatten. Wir haben sehr, sehr lange Tage gehabt und hatten ja, die sind ja sehr dicht, die Filme. Das heißt, wir hatten viel zu tun. Und gegen Ende, als wir so auf die Zielgerade zusteuerten und alle ziemlich müde wurden, da kam es dann ein paar Mal dazu, dass wir alle viel lachen mussten. Und da würde ich mich jetzt auch nicht rausnehmen. Da bin ich, glaube ich, schon auch treibende Kraft dann gewesen. Aber in dem Moment, wenn dann einer, das Schlimmste ja eigentlich, wenn man dann so ganz streng wird, wenn jemand ganz streng wird, dann schäme ich mich schrecklich, aber es hilft.
Ah.
Es hilft dann meistens, wenn einmal so, jetzt ist wirklich gut, wenn einer dann einmal so richtig auf den Tisch haut, dann kann ich mich meistens wieder zusammenreißen.
War Rainer Bock mit dabei bei einer dieser Lachszenen, der ja auch bei euch mitspielt?
Ja, ne? Also mit Rainer Bock kann man wundervoll lachen, aber bei so einem, wo es dann nicht weiterging, weil wir alle so doll lachen mussten, war er Gott sei Dank nicht dabei.
Okay.
Aber ich glaube, er hätte seine Freude daran, mich dazu zu bringen, auf jeden Fall.
Das glaube ich auch. Rainer Bock ist ja wirklich ein irrer Typ.
Ja, wahnsinnig.
Ein irrer Typ.
Ja.
Ich habe mit ihm mal vor einiger Zeit gesprochen, da haben wir uns in München getroffen zum Talk und er kam aber nicht.
Ach.
Und da war er wahnsinnig schwer, telefonisch zu erreichen.
Oh mein Gott.
Aber sein Management erreichte ihn dann doch noch.
Ja.
Und er stand in Anglerhosen mitten in der Isar.
Ich wollte es gerade sagen, er war bestimmt angeln. Ja, oh, wie schön.
Und er hatte den Termin total verpennt, unsere Verabredung. Und er ist dann einfach auf jeden Fall aus der Isar gestiegen, ist ins Auto gegangen und dann stand er vor mir und wir haben das Gespräch geführt. Wirklich, in voller Anglermontur war er da.
Das ist wunderschön.
In München.
Ja.
Das war so lustig, weil er sich mit Fritz Karl, glaube ich, so eine Genehmigung teilt.
Genau.
Der hat ihn zum Fliegenfischen oder so gebracht.
Genau. Oder, von ihm habe ich gelernt, was Fliegenfischen ist. Ich kannte das gar nicht.
Ja,
hat er mir erklärt, ja.
Man fängt die Dinger in der Luft.
Ja, es ist, ich habe das schon so wieder alles ein bisschen verdrängt, aber es ist auf jeden Fall richtig wild. Ja.
Es war auf jeden Fall wirklich wunderbar. Und dann saß er da mit seiner Seemannsmütze, der blauen, und diesen schmutzigen Gummistiefeln und diese Hose, die bis hier
über
an die
Bauchnabel
Brustwarzen geht oder so. Also es war ein wunderbarer Einstieg und so. Ja, und ich hab ihn noch gefragt, ob er sich an irgendetwas Besonderes erinnert. An eine besonders schöne Szene bei den Dreharbeiten. Grüße soll ich übrigens bestellen.
Oh, vielen Dank.
Genau. Und ihm fiel aber nichts Spezielles ein. Und das hätte mich gewundert, nämlich, wenn er dabei gewesen wäre bei der Lachszene, hätte er sich bestimmt daran erinnert. Und deswegen, er hat trotzdem eine kleine Nachricht mitgeschickt, hier gerade vor einer halben Stunde. Das können wir uns zusammen kurz anhören. Also er ist gerade in Kiel beim Drehen, oben bei der Vorbereitung zum Dreh.
Okay.
Aber er hat das gehört. Er
hatte ja auch gerade Premiere erst vor zwei Tagen. Busy.
Mit
was? In Bochum hatte er Premiere mit dem Töten einen Faschisten oder so. Es gab einen ganz großen Eklat bei der Premiere.
Nein, erzähl.
Ja, jetzt haben wir aber, Rainers,
das
hören
wir
danach
gleich.
Noch. Okay.
Das machen wir gleich, natürlich.
Ja, das ist irgendwie so scheiße. Ich habe es nur bei Nachtkritik gelesen. Ich war nicht da, leider. Aber der Abend lief, glaube ich, sehr gut. Und zum Schluss, eben, es ist so ein bisschen natürlich, also heikles Thema, krasses Stück. Und zum Schluss steht Ole Lagerpusch auf der Bühne und hält einen Monolog als Faschist in seinem sehr, Ole Lagerpusch ist ja ein ganz toller Schauspieler mit so einem, der das, glaube ich, in einer großen Beiläufigkeit und so zum Schluss diesen Monolog spricht. Und ich glaube, im Publikum ist so ein bisschen das Gefühl aufgekommen, das könnte jetzt privat sein. Also es könnte quasi ein privater Ja, also schrecklicher Monolog sein. Und dann gab es Übergriffe. Also dann sind scheinbar Zuschauer auf die Bühne gekommen und haben ihn so ein bisschen in die Kulisse gezogen. Und es ist also total eskaliert. Ja, also so zumindest das habe ich gelesen. Und
interessant.
War ein bisschen irritiert, weil das Bochumer Publikum ja auch sehr, sehr theateraffin ist eigentlich.
Ja.
Hat mich ein bisschen gewundert, ja.
Rainer Bock spielt also wieder Theater.
Er spielt wieder Theater.
Ich habe ihn damals ja während meiner Studentenzeit in Mannheim, als er im Ensemble war, quasi jede Woche auf der Theaterbühne gesehen, in diversen
schön.
Stücken. Ja?
Ja.
Deswegen verbindet mich so viel mit Rainer Bock, weil ich wirklich ihn seit so vielen Jahren als Schauspieler schon kenne, lange bevor er Filme gemacht hat, weißt du?
Ja.
Und deswegen freue ich mich. Und ich wusste aber nicht, dass er wieder Theater spielt.
Macht er.
Gut. Also hier seine kleine Nachricht.
Ja, Clara hat einen geradezu natürlichen, entwaffnenden Charme, der nie naiv ist, sondern sehr, sehr klug, tiefgehend ist. Und dabei ein Lächeln, wo man einfach nur automatisch zurücklächeln muss. Und jetzt kann man denken, oh Gott, das sagt er wahrscheinlich über jede Kollegin, aber weit gefehlt. Klar, hat er absolut eine Ausnahmestellung und es macht einfach einen Riesenspaß mit ihr und ich freue mich schon, ob und wenn und wie es weitergeht. Also ganz liebe Grüße.
So,
auf
also,
bezaubern.
Und jetzt glauben wir ihm das sogar. Zuerst denkt man immer, oh Gott, das ist das Übliche, die übliche Lupodelei. Weißt du, oh, es war das beste Team und oh, es hat so einen Spaß gemacht und wir waren wie eine große Familie und so.
Ja,
ja, okay, alle sagen das wirklich.
Jedes Mal.
Jedes Mal. Ja. Aber ihm glaube ich das jetzt tatsächlich.
Ja, und wir hatten, also das muss ich auch mir geht das auch immer so, ich denke dann, naja, vielleicht stimmt das ja auch alles nicht und so, aber wir hatten einfach eine richtig gute Verbindung zu zweit. Wir haben sehr, sehr viel gequatscht. Wir hatten natürlich auch diese Theaterebene als Verbindung. Das schweißt dann ja auch immer sehr zusammen. Und ich habe einfach wahnsinnig gern mit ihm gespielt. Ja.
Total. Ja, dieses Theater, das verbindet euch. Und du kommst ja vom Theater. Du hast ja auch in mehreren Ensembles gespielt und warst an Häusern engagiert. Und ich erinnere mich noch, als er erzählt hat, als er gedreht hat mit Philipp Seymour Hoffmann, glaube ich.
Ja.
Mit Spielberg.
Ja.
Irgendeinen Film.
Ja.
Und ich glaube, es war Philipp Seymour Hoffmann. Und aber auch den großen, den sollte irgendwie auch keiner wirklich ansprechen. Ist auch mal, ich finde es auch faszinierend. Da ist ein großer Schauspieler dabei und eigentlich ist es das ungeschriebene Gesetz, ihn nicht unnötig anzusprechen, diesen großen.
Ja.
Und er ist dann aber hingegangen und sie haben angefangen, über Theater zu sprechen. Und da war Philipp Seymour Hoffmann total interessiert, dass er ja auch Theater spielt in Deutschland.
Ja.
Philipp Seymour Hoffmann hat es ja auch damals sehr viel gemacht. Und über diese Theaterebene kamen sie zusammen und haben sich dann ganz gut unterhalten.
Ah, wie schön, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Ja, ihr habt auch eine Menge Humor, habt ihr auch drin. Also deswegen, es ist quasi auf dem Sendeplatz des Bergdoktors und der Bergretter.
Ja.
Da kommt ihr jetzt auch wieder mit, also Tirol Bergen. Und auf der anderen Seite der Berge.
Mhm.
Hat aber eine andere Tonalität als diese anderen beiden Serien. War das deine Mutter, die gesagt hat, na, Elli schon jemanden umgebracht heute?
Nee, das ist sogar Rainer.
Das war Rainer
das ist der Leo.
Nein,
Elli
hat ihn genau.
Ja. Nee, noch nicht, aber es ist ja auch erst 9. Genau.
Aber es ist ja auch erst 9.
Ja.
Rainer Bock spielt ja Leo.
Ja.
Leo ist ein guter Freund der Familie, ein guter Freund deiner Mutter, der so eine Art Ersatzvater für dich ist. Denn du weißt zunächst ja nicht, wer ist denn dein Vater?
Ja.
Rainer Bock ist auf jeden Fall Taxifahrer, der Leo. Und ich finde es sehr schön, er will dich ja gleich zu deinem allerersten Tag mit dem Taxi fahren.
Ja.
Und daraufhin kommt ein sehr schöner Satz von dir, der mich hat nachdenken lassen. Erinnerst du dich noch?
Ja, ich muss auch kurz einmal in meinem Gehirn forschen. Und zwar, ich glaube, wer mit dem Taxi zur Arbeit fährt, findet keine Freunde.
Genau so. Mhm. Das fand ich ganz interessant.
Ja.
Wenn man auf Menschen schaut, die mit dem Taxi angefahren werden.
Ja, aber ich kann das schon nachvollziehen. Also ich selber habe, lustigerweise, wir sprachen ja vorhin vor der Aufnahme kurz über die Berlinale. Und so auch, ich habe schon auch, wenn ich dann so mit dem Taxi irgendwo ankomme, gibt es schon so einen gewissen Vibe auch mit. Also wenn ich kann, fahre ich eher mit der U-Bahn und laufe die paar Meter.
Ich kann nicht mit dem Taxi fahren.
Nein?
Ich kann das nicht.
Warum?
Na, also ich kann es natürlich schon.
Wenn es sein muss.
Ja.
Aber?
Wieder beim letzten Mal, als ich mit meiner besten Freundin ins Theater gefahren bin nach Bochum.
Ja.
Und wir kamen aus Köln und wir haben dann einfach so gequatscht und dann gucke ich irgendwann auf die Uhr und denke, irgendwie, wir mussten, glaube ich, irgendwie 18.54 Uhr in Bochum ankommen und nicht nur, hä, ist schon 19.07 Uhr. Hä? Und wir nur sowas, hä, wieso? Und wir sind in Essen und denken nur irgendwie sowas, dann stehen wir da. Und denken, aber wir müssen schon längst da gewesen sein, aber wir haben das doch gar nicht mitbekommen. Dann fragen wir zwei, die im Abteil nebenan sitzen, sag mal, wann kommt denn Bochum? Bochum kommt als nächstes, sagt der. Und wir nur, geil, Bochum kommt als nächstes, alles klar. Aber wir fahren nicht los. Und dann wurde mir klar, wir waren in der Endstation.
Nein.
Und der fuhr natürlich wieder zurück, dieser Regionalzug. Und natürlich kommt dann Bochum als nächstes.
Oh,
aber an der Zeit wurde mir klar, okay, und wir kamen dann an und dann mussten wir in ein Taxi steigen. Und dann standen wir an der großen Kreuzung, da war das Schauspielhaus schon zu sehen. Und dann sagten wir, können wir hier bitte aussteigen, hier bitte was. Und der war sowieso schon angenervt, weil wir vom Hauptbahnhof zum Theater diese kurze Strecke
7
gefahren sind.
Meter.
Und da standen 30 Taxen. Das heißt, du fährst diese beiden Spongs, fährst du einfach diese kurze Strecke. Und musste dich wieder hinten anstellen.
Ja.
Deswegen hat er uns schon mal von vornherein voll genölt.
Ja.
Dann sagte die Freundin, wir geben Ihnen ein gutes Trinkgeld, versprochen.
Ja.
War ihm aber auch egal. Und dann sind wir noch an der Kreuzung ausgestiegen, als wir an der Ampel stehen.
Nein.
Wir steigen hier aus, ja. Bitte, hier ist Ihr Geld. Und er war nur stinkig auf uns. Mein letztes Taxierlebnis.
Oh,
so,
nein,
ich kann es nicht, weil ich kann dieses Geld nicht durchrattern sehen. Taxifahren ist teuer.
Wahnsinnig teuer.
Es ist unglaublich teuer.
Ja.
Und ich kann das nicht.
Ja,
ich gehe wirklich, ich gehe zu Fuß lieber, öffentliche sowieso.
Ja.
Also ich habe da eine, ich kann nicht in ein Taxi steigen.
Ich kann das schon sehr nachvollziehen. Und gleichzeitig finde ich es absolut gerechtfertigt, dass es ja dieses Geld ist, im Gegensatz zu anderen Unternehmen, wo man dann das Gefühl hat, oh krass, Alter, die fahren jetzt wirklich für so wenig Geld. Das kann ja irgendwie auch nicht richtig sein. Insofern, aber ich kann es gut nachvollziehen.
Du hast natürlich diesen Wichtigkeitsvibe dann, wenn du dann bei der Berlinale aus dem Taxi gelassen wirst und mit deinen Stöckelschuhen dann einfach, weißt du, den roten Teppich betrittst.
Ja, das stimmt natürlich. Aber ich versuche es auch eher zu vermeiden.
Eine Szene, die hat mir auch noch große Freude gemacht. Und da frage ich mich natürlich auch, ist es Film oder ist es echt, als ihr RettungssanitäterInnen, aber auch der eine Arzt natürlich damit, als ihr euch selber nach einer durchzechten Nacht, weißt du, morgens mit Kater aufgewacht, eine Elektrolyte-Infusion legt.
Ja.
Passiert das?
Ja, scheinbar.
Wirklich?
Ja, also
das darf aber keiner wissen.
Ich weiß es nicht. Wir haben es nicht so richtig rausgefunden, aber ich habe das jetzt schon mehrmals gehört, dass das passiert, ja. Aber vielleicht ruft jetzt später ein Arzt an und sagt, das ist wirklich totale Falschmeldung hier. Aber es wurde uns gesagt, dass das wirklich passiert. Ich finde das auch absurd.
Und es funktioniert. Also nach dem Kater. Ich muss dazu sagen, ich trinke keinen Alkohol.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man einen Kater hat.
Ja, unangenehm.
Sehr
unangenehm.
Und dann wirkt aber so eine Elektrolyte-Infusion Wunder.
Ist so, ja? Ist das eine Frage?
Ich frage, ob es so ist.
Also ich glaube, es gibt ja Elektrolyte auch einfach in so kleinen Tütchen zu kaufen. Und ich glaube, das ist ja einfach so eine Zusammenstellung eben von Salzen und allen möglichen Sachen. Und ich glaube, dass das so einen unruhigen Magen und man hat irgendwie alles, weiß ich auch nicht, hat nur noch Alkohol getrunken und ja nicht so richtig gegessen und Wasser getrunken, auch alles nicht. Und so, dass es den Magen und den Körper erstmal anreichert wieder und dann wahrscheinlich ganz gut hilft. Ich habe das tatsächlich auch noch nicht ausprobiert, beides nicht. Weder eine Infusion noch so ein Tütchen, aber ich höre das immer wieder regelmäßig.
Ja. Na, ihr habt ja auch sicherlich ärztliche Beratung gehabt am Set, wenn ihr solche Szenen gespielt habt.
Ja.
Ne, da war ja jemand, der hat bestimmt etwas gesagt zu dieser lustigen kleinen Szene.
Ja, also eben, es wurde uns eigentlich immer nur rückgemeldet, es ist nichts Absurdes. Es ist durchaus möglich.
Gut, in der Freizeit natürlich, wenn der Wagen gerade nicht im Einsatz ist.
Ja.
Und wenn man privat diese Infusion mitbringt, dann ist es wahrscheinlich in Ordnung.
Ja, wahrscheinlich.
Oh, herrlich. Einfach Elli.
Ja.
Die Sanitäterin. So, Corporate Identity. Ich sehe, du trägst dein Theater hier mit Namen auf deinem Pullover.
Ja.
Das Maxim Gorki Theater hier in Berlin.
Mhm.
Da spielst du auch gleich bei zwei Stück mit, aktuell.
Genau.
Ne?
Ja.
Das erste Stück war Der Untertan aber. Da bist du, oder
da
hattest du vorher schon mal.
Ja.
Da bist du eingesprungen.
Genau, also das war ganz witzig, weil der Chefdramaturg des Hauses, mit dem arbeite ich seit der Schauspielschule eigentlich zusammen. Also wir waren beide in Leipzig vor 12 Jahren oder so.
Mhm.
Und dann hat er mich nach Hannover geholt danach. Also immer wieder mit großen Unterbrechungen, wo ich dann irgendwo anders gespielt habe. Und der rief mich eben irgendwann an, als er schon lange am Gorki war. Und hat mich gefragt, da ist jemand krank geworden, total spontan, ob ich einspringen könnte morgen oder so.
Da werden Stars gemacht.
Ja, das war krass, aber das war so toll. Es sind super schöne Inszenierungen. Die habe ich mir dann schnell auf DVD oder das ist nicht mehr DVD, ist ja Quatsch, mit so einem Link angeguckt.
VHS,
genau. Habe ich kurz den Fernseher wieder rausgeholt. Also den Link angeklickt und mir diese Inszenierung angeguckt. Und dann habe ich mich so ein bisschen eingeschlossen und versucht, das noch so gut wie möglich zu lernen, weil man natürlich einfach freier ist auf der Bühne, als wenn man so ein...
Ja. Hattest du es schon mal gespielt?
Nein,
woanders?
Nicht.
Okay,
nein,
komplett neuer Text.
Es war komplett neu. Ich hatte es auch nicht selbst live gesehen, sondern wirklich nur auf dem Das war wirklich absurd. Nur auf der DVD und jetzt, also auf diesem, in dem Link. Und dieses Bühnenbild war auch ein bisschen gefährlich, weil da kamen immer von oben so Holzwände runter aus dem Nichts. Ich wusste natürlich überhaupt nicht wann. Ich wurde ungefähr einmal halb geköpft. Das war ziemlich krass. Aber habe dann versucht, den Text so gut es geht zu lernen, weil das viel mehr Spaß macht natürlich dann in dem Moment spielen zu können. Und das war toll. Das war richtig toll. Ich habe dann nur leider, es gab so drei Musikstücke. Ja. Und das eine begann, da gab es nur einen Akkord und dann musste ich sofort anfangen zu singen. Und weil wir das nie so richtig geprobt hatten, wie auch in dem einen Tag, habe ich angefangen zu singen und war einfach in der falschen Tonart, weil ich halt keinen Vorlauf hatte. Mhm. Und dann habe ich die Szene, und alle fingen aber schon ganz wild an zu spielen, und dann habe ich die Szene unterbrochen. So, stopp, wir müssen nochmal anfangen. Dann sind alle, es war so mega, dann so ein toller Moment, sind alle so rückwärts gespult, wieder zurück auf ihre Position. Und die Musiker haben wieder angefangen und ich habe richtig eingesetzt und wir haben die Szene nochmal gespielt. Es gab so Szenenapplaus, es war richtig schön.
Ach toll. Mhm. Kleine Rolle oder große Rolle?
Also das ist ein Ensemblestück. Mit einer, also Via Jekyll spielt da die Hauptrolle und alle anderen sind irgendwie so gleichermaßen, immer in Doppelrollen und so.
Wie schafft man das innerhalb von einem Tag, sich das alles raufzuschaffen? Oder durftest du einen Spickzettel irgendwo haben? Durftest du ein Buch in der Hand halten?
Ich hätte das total gedurft. Ich wollte das nicht. Ich wollte so gut es geht ohne Text spielen. Ich habe mir dann für eine Szene, die zu komplex war, habe ich mir so kleine Karteikarten geschrieben und das dann damit dann einfach gespielt, so als wäre das die Figur, die muss irgendwie immer kurz mal gucken, was sie jetzt als nächstes sagen will. Ja. Und ich weiß nicht genau, wie das geht, das frage ich mich auch immer. Ich habe das danach nämlich dann noch zweimal am Gorki gemacht, weil das, bevor ich dann selber da gespielt habe, ist es einfach noch mal dazu gekommen. Und irgendwie ist das so ein bisschen wie so ein Schalter im Kopf. Ich glaube, das kann wahrscheinlich jeder, man muss nur irgendwie Zugriff drauf haben, den man dann umlegt und dann auf so einer Überholspur. Aber wenn ich jetzt auch nur einen Satz daraus sagen müsste, ich wüsste nichts mehr. Ja. Nichts.
Sag mal einen Satz.
Da kann ich nicht mehr.
Einen einzigen noch.
Ich glaube, ich kann das Lied noch.
Oh, wie geht das?
Glaube ich. Kommt gleich nochmal. Wir reden weiter, kommt gleich.
Ich verspreche auch, dass keine Holzwände von oben runterfallen werden.
Sei Dank. Ich glaube, es kommt gleich
nochmal. Okay. Mhm. Und du hast es dann aber auch richtig gespielt. Dann hast du den Text Abend zu Hause nochmal richtig gelernt.
Nein, den habe ich dann wieder abgegeben. Dann war die Kollegin wieder da und dann hat die einfach wieder übernommen. Und ich habe dann aber dadurch war ich sozusagen dann in dieser Gorki, das war mein Start quasi am Gorki. Dadurch war ich dann so ein bisschen auf dem Schirm.
Okay.
Ja.
Und jetzt hast du zwei Stücke aktuell noch, Brasch, das alte geht nicht und das neue auch nicht.
Ja, genau.
Und die East Side Story, A German Jusical.
Ja.
Singst du da auch?
Ja.
Denn da wird ja auch gesungen.
Bei beiden wird gesungen. Das ist beides mit der Regisseurin Lena Brasch und die liebt den Einsatz von Musik auf der Bühne. Und deswegen wird in beiden Stücken gesungen.
Genau. Und dieser Text, der Brasch-Text, ist der von ihrem Bruder? Oder ist
Onkel?
Das ist ihr Onkel.
Genau.
Der Onkel.
Und es ist also eine Mischung. Es ist alles von ihrem Onkel mit Ausnahme eines Textes, den hat sie geschrieben. Mhm. Und das ist zusammengestellt aus dem Stück, das heißt Mercedes von Thomas Brasch und unterschnitten aber mit sämtlichen, zum Teil mit Gedichten, aber so auch einfach textlichen Passagen aus seinem Leben. Da haben wir quasi eine dritte Figur erfunden, die von Jasna Fritzi Bauer gespielt wird. Mhm. Und Edgar Eckert und ich spielen das Paar aus Mercedes und Jasna kommt dazu und sprengt immer wieder die Situation, was total schöne Spielmöglichkeiten gibt.
Du hast ja viel Theater in der Familie gehabt. Beide Eltern, ne? Beide Eltern sind ja beim Theater.
Ja.
Gewesen oder immer noch? Machen die immer noch Theater?
Immer mal wieder.
Machen auch immer mal wieder Theater. Ja. Wo bist du aufgewachsen? Hamburg?
Ja,
Hamburg. War das klar? Hat dich das von Anfang an so fasziniert, dass du das auch selber machen wolltest? Denn es gehört ja für dich einfach wirklich zur Normalität des Lebens.
Ja.
Man steht auf einer Bühne, man spielt. Und wie oft warst du da als kleines Mädchen und hast Backstage rumgespielt mit deinen Puppen?
Nicht so oft, tatsächlich. Es hat irgendwie nicht so oft, und das merke ich jetzt auch in meinem Leben, das ist nicht so super kompatibel, wenn man Theater spielt und Familie hat. Weil die Zeiten natürlich, also in dem Moment, wo man ins Theater geht, ist eigentlich zu Hause ja Abendbrotzeit, Schlafenszeit und so. Ne? Die Vorstellungen sind abends, wenn nicht gerade eine Matinee.
Stimmt.
Und die Probenzeiten sind, also das ist wirklich jetzt nicht so wahnsinnig toll, unter einen Hut zu bringen. Deswegen habe ich gar nicht so viel Zeit im Theater verbracht. Und ich muss auch sagen, es war natürlich ganz viel Thema zu Hause. Wir haben immer viel über Theater, über Filme, über Geschichten gesprochen. Aber dann selber auf der Bühne zu stehen, war schon nochmal eine andere Nummer. Also es war jetzt, ich würde nicht behaupten, dass ich immer dachte, ja, ich gehe sowieso ins Theater oder ich drehe sowieso Filme. Das war schon immer phasenweise da. Und dann phasenweise dachte ich auch, auf gar keinen Fall, das tue ich mir nicht an.
Hat sich fasziniert aber?
Ja, total.
Also ich war schon.
Ja, ich erinnere mich auch, dass als ich so klein war, vor der Pubertät wollte ich total gerne Filme drehen. Das war mein allergrößter Wunsch, war die Sommerferien, wenn die Schule frei ist, diese 6 Wochen, so wie Pünktchen und Anton. Das war mein Lieblingsfilm. So wollte ich gerne einen Kinderfilm drehen. Und das durfte ich aber nicht. Das wollten meine Eltern nicht. Und im Nachhinein finde ich das total super.
Warum wollten die das nicht?
Na, ich glaube, weil die einfach natürlich wussten, was es erstens bedeutet, als Kind am Set zu sein. Das ist einfach ein Paralleluniversum und das ist sehr schwer zu realisieren, wenn man mal so diese 6 Wochen da irgendwo gedreht hat und dann geht man zurück in die Schule. Das ist einfach schwer zu kombinieren. Und ich glaube, denen war auch einfach wichtig, dass meine Schwester und ich, die ist auch Schauspielerin, dass wir das Handwerk einfach von der Pike auf lernen und nicht so ein Start über die Eltern in den Beruf bekommen. Also wir haben Schultheater gespielt und so, das war alles immer, und Jugendclub, das war alles fein, aber in diese breite Öffentlichkeit zu treten, dafür wollten sie uns, glaube ich, wappnen mit so einem Handwerkskoffer und darüber bin ich total dankbar.
Und diese Reihe Reiterhof Wildenstein, die war im Prinzip genau die Reihe, die du dir als Kind erträumt hattest, oder?
Ja, eigentlich schon, natürlich.
Also du als Pferdeflüsterin.
Ja.
Die mit Pferden ganz viel zu tun hat.
Ja.
Das heißt, hattest du Pferde
in
deinem Haus?
Kein eigenes.
Ich hatte ein eigenes.
Wo ist der Affe? Nee, ich hatte keine eigenen Pferde, aber ich hatte immer eine Reitbeteiligung und bin total leidenschaftlich geritten immer.
Mit Pferden zu drehen, wie leicht oder eher wie schwer ist das? Denn es heißt ja immer, mit Kindern und mit Tieren zu drehen, ist eigentlich das Schwerste und Unberechenbarste, was es gibt.
Ja.
Wie ist es bei Pferden?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass man das sagt, weil einem Tiere und Kinder den Rang ablaufen und nicht, weil es so schwer ist, mit denen zu drehen. Weil die einfach, weil natürlich jeder unglaublich gerne Kinder sieht und Tiere. Und dagegen kann man einfach spielen, was man will. Man wird nicht so glänzen. Aber es stimmt natürlich auch, es ist unberechenbar. Und wir hatten, ein Aspekt ist, wie gut man mit dem jeweiligen Tier zurechtkommt. Ich hatte das Glück, das erinnere ich mich, dass ich in den ersten 2 Filmen ein Hauptpferd hatte, mit dem ich einfach, das war total toll. Mit
Giacomo.
Giacomo war natürlich mehrfach besetzt. Die dürfen nicht so lange drehen, die Pferde, und müssen immer sehr geschont werden. Und wenn man da eine gute Verbindung hat, dann hilft das schon mal sehr. Und dann hatten wir einfach ganz tolle Horsemaster, die diese Pferde und auch HorsemasterInnen, tatsächlich sowohl Frauen als auch Männer, die diese Pferde sensationell trainiert haben. Filmpferde nennt sich die Firma, und die haben das einfach so toll vorbereitet, dass wir eigentlich gar keine großen Schwierigkeiten hatten. Was es schwer macht, ist sowas wie auf Marke reiten, auf Position. Solche Sachen sind dann manchmal ein bisschen schwierig, muss man dann häufiger wiederholen, als man es sonst würde. Mhm. Aber die Szenen an sich bringen eigentlich auch oft einen großen Witz mit sich, weil die eben ja auch machen, was sie wollen und mitspielen. Das ist eigentlich ganz cool.
An welche Szene musst du sofort denken?
Ich muss dran denken, dass ich so einen Dialog, so ein bisschen so eine Liebesgeschichte halb in so einem Baum drin, ich mit dem Pferd am Halfter, und mein Alexander Kuhn kam auf mich zu und das Pferd war so zwischen uns und das war das, mit dem ich mich so gut verstanden habe. Und ich glaube, der war einfach eifersüchtig, dass wir da jetzt diese Liebesszene spielen, und hat immer den Kopf so zwischen uns hin und her gependelt, damit wir nicht so nah aneinander kommen. Und das war super witzig. Das haben wir dann so 2-3 Mal abgebrochen und dann haben wir es einfach so gespielt und es ist voll schön geworden.
Dann habt ihr es gelassen.
Haben wir es gelassen. So. Ja, es war nicht zu wollen. Er wollte da einfach mitspielen. Er wollte nicht, dass wir so nah zusammenkommen.
Du bist ja mittlerweile auch engagiert im Bundesverband für Schauspiel, im BFS, und setzt dich ein bisschen ein für Ungerechtigkeiten, um die sichtbar zu machen und so weiter. Ja. Was ist so, sag ich mal, die Sache, mit der du da aktuell am meisten haderst? Denn man denkt ja, was so die Gender Pay Gap angeht oder auch die Besetzung, dass sich das alles so, denken wir, von außen eingependelt hat und dass eine Art von Gleichberechtigung dort mittlerweile im Schauspielbereich erreicht worden ist. Was sagt das Mitglied des BFS? Bist du Vorstandsmitglied?
Ich bin Vorstandsmitglied.
Du bist Vorstandsmitglied. Was sagt das Vorstandsmitglied des BFS dazu?
Da ist definitiv noch sehr viel Luft nach oben. Ja. Und trotzdem haben die letzten Jahre, hinterlassen die ihre Spuren. Und es ist viel Bewegung drin. Mein Hauptbereich ist die Bühne. Also ich bin jetzt wir haben uns aufgeteilt, wir 7 Vorstände. Und jeder hat so ein bisschen sein Steckenpferd. Das ist einfach auch sonst viel zu viel natürlich. Deswegen habe ich viel damit zu tun. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Es gibt ja diesen NV-Solo. Das ist der Normalvertrag für die Solo-Darstellenden, also eben nicht Chormitglieder zum Beispiel an der Oper, sondern für Solo-TänzerInnen, SchauspielerInnen und SängerInnen. Und dieser Vertrag ist über 100 Jahre alt und hat dementsprechend ziemliche Schwierigkeiten.
Okay, wie krass sind die Formulierungen? Also die Unterschiede?
Also ultra krass. Ich habe, als ich in meinem Erstengagement am Düsseldorfer Schauspielhaus, hat mir der Geschäftsführer einen Paragraphen vorgelesen, der noch nicht so wahnsinnig lange nicht mehr im NV-Solo stand. Da ging es darum, dass für Opernsängerinnen, dass die Bescheid sagen müssen, wann, wie ihr Zyklus ist. Und damit sozusagen die Vorstellungen danach geplant werden, weil die Stimme sich verändert, je nach Zeitpunkt des Zyklus. Das heißt, die mussten das sozusagen voranmelden. Total crazy. Das gibt's nicht mehr, das habe ich nicht erlebt. Aber es gibt natürlich großen Handlungsbedarf und da sind wir aber gerade mittendrin und da finden seit 2 Jahren extreme Verhandlungen und sehr positive Verhandlungen statt, was die Bezahlung betrifft, was auch was Ruhezeiten betrifft, sowohl für Gastschauspielende als auch für die, die fest engagiert sind. Das ist extrem, das habe ich auch jetzt die Verhandlungen an sich, die führen jetzt, da bin ich nicht bei jeder Verhandlung mit dabei, das müssen wir, weil das so zeiteinnehmend ist. Aber das geht total toll voran. Und da geht es zum Beispiel auch um eine Einstiegsgage. Also dass man, wenn man anfängt, diesen Beruf auszuüben, schon so eingestuft ist, dass man nicht das Gefühl hat, man muss jetzt die nächsten 20 Jahre, kommt man eigentlich immer nur von Engagement zu Engagement 3 Euro höher und kann, Theater ist ja eh jetzt nicht so wahnsinnig lukrativ, kann eigentlich davon nicht leben und so. Also genau, das ist, oder dass die bestimmt Proben, Kostümproben und so innerhalb der Probenzeit liegen. Weil außerhalb der Probenzeit lernen wir ja die Texte eh noch. Das heißt, wir sind mindestens 8 Stunden auf der Probe, gehen nach Hause, dann lernen wir die Texte und bereiten abends die Vorstellung vor. Also was sind Ruhezeiten, wann können wir die wie anwenden? Ohne aber dem Theaterbetrieb als solchem und den künstlerischen Prozessen im Weg zu stehen. Das ist ja auch auf der anderen Seite, also wenn ich dann nur noch lauter Auflagen habe und die RegisseurInnen eigentlich nie das Ensemble zusammen haben, weil immer irgendwer jetzt gerade einen Tag frei haben muss oder sowas, steht das natürlich so einem künstlerischen Prozess auch im Weg. Das heißt, das ist ein totales Fingerspitzengefühl braucht man da, um rauszufinden, was können wir festmachen und wo braucht es aber auch ein bisschen Spiel.
Werden Frauen einfach auch schlechter bezahlt noch, auch im Theater?
Ja.
Okay, was macht man dabei jetzt? Wo setzt man da an?
Naja, zum Beispiel bei diesen einheitlichen Einstiegsgagen, dass man sagt, jeder, der ans Theater geht, bekommt mindestens das. Aber als ich angefangen habe als ich in meinem vorhin erwähnten Erstengagement war zum Beispiel, hat mein Kollege, mit dem ich gleichzeitig absolviert habe, 1.000 Euro mehr bekommen im Monat, absurderweise.
Das wusstest du?
Das habe ich dann irgendwann erfahren und bin dann zum Geschäftsführer gegangen und wir haben das dann ausdiskutiert.
Ja, mit welchem Ergebnis?
Dass die Frauen insgesamt angehoben wurden, aber nicht auf die Höhe der Herren. Aber das ist natürlich jetzt auch dann schon wieder 10 Jahre her. Auch da hat sich dann viel verändert. Aber ich glaube, das waren so ein bisschen die Anfänge, dass ich gemerkt habe, ich muss mich einbringen, weil das kann nicht sein. Und natürlich geht mit diesem Engagement auch immer die Angst einher, wenn man das ohne eine Gewerkschaft im Rücken macht, dass es auf einen selber natürlich zurückfällt. Also als ich da saß mit Anfang 20 und gesagt habe, ich verstehe das überhaupt nicht, wie kann denn das sein, dass ich so viel weniger verdiene als mein gleichalter Kollege, der mit mir absolviert hat.
Was sind die Argumente, die offiziellen, die auch heute noch vorgebracht werden?
Also die haben in dem konkreten Fall hatte das zu tun mit, wir brauchten ganz dringend noch jemanden, da war uns jemand ausgefallen, wollte was anderes machen, dann haben wir ihm gesagt, du bekommst mehr Geld. Also auch Dinge, die nicht nachvollziehbar für mich waren, wo ich nicht hätte sagen können, das stimmt doch überhaupt nicht, es geht irgendwie nicht. Wenn es jetzt diese eine Situation für sich genommen nur wäre, würde man vielleicht sogar auch sagen, ja, voll okay, aber natürlich zieht sich das so dermaßen durch, dass ich mir das dann auch wiederum nicht vorstellen kann, dass es wirklich so war. Ansonsten wird sich viel auch berufen auf Erfahrungen und die Größe der Rollen, die man schon irgendwo gespielt hat, was in unserem Fall auch absurd war, weil wir hatten beide ja noch nicht, also kamen ja gerade ins Erstengagement. Ja, also künstlerischer Werdegang ist auf jeden Fall oft auch ein Argument, was...
Ist manchmal aber auch okay, das Argument, durchaus. Also wenn jemand viel Erfahrung mitbringt, ja, auch einen Namen hat oder so weiter, ja, das ist dann auch unter Umständen aber auch okay, dass der ein bisschen mehr Geld verdient.
Das finde ich auch. Es ist nur natürlich in dem Moment nicht okay, in dem ein Mann die Möglichkeit hat, Hauptrollen zu spielen ab Sekunde 1, weil alle Stücke für Männer ausgelegt sind und die Frau, die mit demselben Elan in all diese Produktionen geht, aber immer nur die drittgrößte Rolle spielt, ja gar nicht die Möglichkeit hatte, das aufzubauen, was sich der Mann in der gleichen Zeit hat aufbauen können. Insofern ist das schon auch nicht nur okay.
Das Vergleichen ist aber auch nicht immer so ganz einfach für euch, denn ihr seid ja, glaube ich, alle auch vertraglich verpflichtet, dass ihr nicht über eure Gage sprecht. Ihr dürft nicht sagen, also nicht mal der Kollege, mit dem du vor der Kamera stehst und drehst. Ja. Du darfst nicht wissen, wie viel er verdient für diese Szene, für den Drehtag.
Das stimmt, das steht da drin. Soweit ich weiß, ist das allerdings nicht rechtsgültig.
Ach, okay, ist klar. Also ich glaube, dann ist ja gut.
Ja,
also du weißt oft, was der Kollege verdient.
Wir haben damit einfach irgendwann angefangen. Ich in meinem Freundeskreis und ich würde vielleicht sogar sagen, meine Generation, also wir da jetzt so reingewachsen sind in eine Zeit des Umbruchs und wo viel sich bewegt, haben angefangen darüber zu reden, weil alles andere überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Das ist ja wirklich, dann bedienen wir ja nur ein System und halten es am Leben.
Clara, zum Schluss für dich noch eine kleine Autovervollständigung. Vervollständige spontan folgende Sätze. Okay. Weißt du den Song?
Noch? Welchen? Ah, warte.
Den Song aus der Untertan? Ja.
Jetzt hatte ich schon wieder vergessen. Ja. Nee, es kommt nicht. Es liegt mir aber auf der Zunge, es ist wirklich gemein. Wenn ich auf dem Fahrrad sitze, kommt
es bestimmt. Es ist knapp 2 Jahre her, ne?
Ja.
Also 24 Jahre.
Und ich habe es einmal gespielt. Aber es war sehr einprägsam, es war mega coole Musik. Und für mich natürlich doppelt einprägsam, weil ich halt falsch angefangen hatte. Deswegen habe ich auch noch ganz lange, so nächtelang Ohrwürmer von diesem Lied gehabt. Das ist dann eine Horrorvorstellung, was steht da und dann kommt da falscher Ton raus. Horror.
Sogar ein Ohrwurm.
Ja.
Hm. Okay. Also, morgens als allererstes
trinke ich ein Glas Zitronenwasser.
Für die Stimme nicht. Für die Stimme ist es wahrscheinlich eher
kontraproduktiv.
Ist das so? Ne, ich weiß nicht, so Säure?
Ja, vielleicht.
Aber ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich bin nicht sicher.
Ich auch nicht.
Ne, vielleicht ist es aber auch gut. Aber eigentlich ist es für die Stimme da wahrscheinlich eher ein bisschen aggressiv.
Ja, könnte schon sein. Ich habe mir das vor so vielen Jahren angewöhnt, dass ich das überhaupt nicht mehr in Frage stelle. Das ist ein Automatismus.
Ja. Aber vielleicht hilft es ja trotzdem.
Also, vielleicht. Also bis jetzt hatte ich Gott sei Dank keine Probleme mit der Stimme.
Bin auch kein Experte. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
So ein Arschgeweih. Zeigt dieses Tribal auf dem Rücken.
Ich finde das ganz schön. Ich fand ja ein Arschgeweih immer so ganz schön. Aber seit 10 Jahren wird man da ausgelacht, wenn man das gut findet.
Kommt aber wieder jetzt.
Es kommt.
Klar, es kommt wieder.
Okay. Kriegst du eins irgendwann noch?
Vielleicht.
Hast du ein Tattoo?
Nee.
Nein, du hast kein Tattoo. Nee. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich als allererstes...
Würde ich gerne mit meinen Großeltern mal am Tisch sitzen, als die jung waren.
Oh, das ist eine voll schöne Idee. Mhm. Auch in Hamburg oder wo wäre das gewesen?
Die waren ja überall. In Hamburg war niemand von denen. Mhm. Die waren in Berlin und in Österreich. Und vor allem in Berlin, viele in Berlin.
Und wo möchtest du mit ihnen sitzen dann?
So am Frühstückstisch, glaube ich.
Ja,
so
in richtig Stadt?
In Berlin. Ich glaube gerne in Berlin, ja.
Nicht in Österreich.
Ach doch, mein Opa würde ich auch in Österreich auch gerne besuchen.
Okay, der Geruch, der mich sofort in meine Kindheit katapultiert, ist zum Beispiel?
Pferde, Pferdedecken, Pferdehaare, Stallgeruch.
Mhm. Das Geräusch, das definitiv Teil zum Soundtrack meines Lebens ist, also ein Geräusch, muss man sagen. Gibt ja 100.000.
Fahrradbremsen.
Wann quietschen sie? Vor allem, wenn es nass ist.
Wenn es nass ist, wenn man ein bisschen zu spät gebremst hat, wenn sie schlecht eingestellt sind, wenn man ein altes Fahrrad fährt. Alles Dinge, die ich sehr, ja.
Das Kleidungsstück, das ich bei einem Feuer als erstes retten würde.
Uff, ich habe nicht so eine doll enge Verbindung zu meinen Kleidungsstücken.
Also nix.
Also ich weiß noch, dass ich als Kind immer, ich hatte so ein Kuschelkissen, was ich zur Geburt geschenkt bekommen habe. Und manchmal beschäftigt man sich ja als Kind mit so Szenarien, die einem Angst machen. Und da habe ich immer gedacht, wenn unser Haus mal brennt, mein Kuschelkissen nehme ich mit. Aber da war ich halt noch ein Kind.
Okay. Ich dachte, du würdest jetzt sagen, ja, mein Maxim Gorki Theaterhoodie.
Pulli, natürlich.
Den ich gerade anhabe, weißt du?
Aber den habe ich ja schon an.
Ja, den kann man zur Not nachkaufen.
Nee, nicht mehr. Nein, was? Das ist jetzt allerletzte. Ja, im Sommer endet leider die Intendanz von Charmin Langhoff. Mhm. Und damit sind dann auch die Pullis weg. Wenn man die haben möchte, sie sind toll, muss man das jetzt machen.
Es gibt ja vielleicht dann auch wieder neue. Oder meinst du, der nächste Intendantin wird dann auch das ganze Logo und alles ändern?
Auf jeden
ändern?
Fall, ja. Ah, das ist ja immer, da wird alles neu.
Denn im Moment habt ihr dieses Gorki mit dem R, was so nach hinten zur anderen Seite.
Ist.
Das rückwärts.
Russische.
Das russische R.
Ja, genau.
Da. Ich zweifle manchmal daran, dass ich wirklich erwachsen bin, weil...
Weil ich unvermittelte Lachkrämpfe kriege, die ich nicht kontrollieren kann.
Oh, herrlich. Und dann noch zum Schluss, mein Lebensmotto, das ich irgendwann für mich entdeckt habe, ist?
Mit Humor lässt sich alles besser durchhalten.
Wann fiel es dir das letzte Mal sehr schwer, Humor zu bewahren?
Es ist total leicht gesagt. Und es bezieht sich tatsächlich auch eigentlich mehr auf meine ganz persönliche Situation. Also, weil wenn ich Nachrichten lese und sehe, dann fällt es mir verdammt schwer, Humor zu behalten. Insofern ist das natürlich auch so ein bisschen ein flapsiger Satz. Aber wo es mir tatsächlich sehr hilft, ist in Situationen, mich selber einfach nicht ganz so ernst zu nehmen, in Situationen, die mich unsicher machen, die mich belasten. Ich finde, Berlinale ist ein super Beispiel dafür. Da geht man ja raus, kommt aus seiner kleinen Küche, hat gerade ein Käsebrot gegessen und dann steht man 10 Minuten später auf dem roten Teppich.
Und hat noch den Müll vorher rausgebracht.
Und hat genau auf dem Weg noch schnell den Müll rausgebracht. Und da, das ist jetzt nicht so, dass ich da so jonglieren würde mit meinem Selbstbewusstsein, dass ich, also da hilft es mir dann ein bisschen so eine Distanz zu mir selber, eine humorvolle Distanz zu mir zu bekommen und auch das große Bild zu sehen.
Wann hast du das letzte Mal in Berlin, wo du ja auch wohnst, gedreht?
Das ist schon voll lange her, leider. Das passiert so selten. Ich weiß nicht, warum das so ist, dass immer da, wo man wohnt, man dann nicht dreht.
Ja.
Ich glaube, das ist 5, 6 Jahre her.
Denn das habe ich schon von manchen SchauspielerInnen gehört, dass wenn sie wirklich in ihrem Heimatort, also in dem Fall, was dann glaube ich auch Berlin zweimal drehen, dass das so krass ist. Du drehst 8 Stunden, alles total wichtig, du wirst chauffiert und dann kommst du aber nach Hause und dann sagt deine Frau, kannst du bitte den Müll runterbringen?
Ja. Das ist so witzig. Also die Welten clashen so aufeinander.
Ja, und das fühlt sich dann aber auch irgendwie nicht richtig an, sagte, glaube ich, der Kollege dann irgendwann mal. Man will dann nicht den Müll runterbringen. Nee. Man will sich dann einfach nur hinlegen und ausruhen.
Ja,
aber hier, nimm das Kind.
Ja.
Weißt du, hier ist der Müll. Essen ist gleich fertig.
Ja, voll.
Insofern ist es manchmal auch gut, wenn man außerhalb
woanders,
fällt, ne?
ja, das stimmt.
Dann ist man einfach so für sich.
Ja.
Zum Schluss noch eine Runde, das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Handy gemacht hast?
Soll ich gucken oder mich erinnern?
Nein, musste ich jetzt nicht erinnern.
Ich glaube, unser Treffpunkt. Ich habe einen Screenshot von unserem Treffpunkt gemacht, aber das zählt nicht. Okay,
nein, das
ich mache einen schönen. Ich gucke mal nach einem guten.
Ja, sehr bedacht auf guten Content, das lobe ich mir.
Mein Kind, wie es im Elefantenkostüm durch die Kita rennt.
Wegen Fasching hier jetzt gerade und so weiter. Und? Oh, witzig. Wer hat's gebastelt, den Elefantenkopf?
Meine Mutter und ich haben genäht.
Cool.
Ja, aber ich habe mir sagen lassen, Kinder möchten eigentlich lieber die gekauften, spacigen, coolen Kostüme haben. Aber er ist noch so klein, da ist es vielleicht noch okay.
Oh, herrlich. Und der letzte Song, den du in deiner Playlist gehört hast? Oder in deiner Musik-App?
Ja, das war Bobo Siebenschläfer. Das ist ein Kinderhörbuch, aber jetzt gucke ich mal kurz.
Ich wollte gerade sagen, mit anderen Worten, du hast kein eigenes Leben mehr.
Im Moment habe ich nicht so richtig viel eigenes Leben. Nee, und ich habe jetzt im stummen Flugmodus. Ich kann auch noch nicht mal in meine, also hier steht noch so Bobo Siebenschläfer.
Er macht doch raus, Flugmodus.
Ja, und dann klingelt das Handy und dann...
Und dann was?
Ja,
was passiert dann?
Dann kriege ich Ärger.
Klar. Was ist denn?
Dann werde ich geschimpft. Warte. Was war hier zuletzt? Kann ich das denn überhaupt noch sehen?
Ja, eigentlich, wenn man die öffnet, die Musik-App, dann ist ja ein Song, der da ist, den hat man gehört.
Bobo Siebenschläfer.
Es ist auch, ja, es ist einfach Bobo Siebenschläfer.
Es ist einfach Bobo Siebenschläfer.
Okay, also dann soll es das auch sein.
Ja, oder? Aber Angus und Julia Stone wird mir auch noch angezeigt.
Guck mal. Clara, danke dir für die Begegnung.
Das war total schön.
Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Wir drücken ganz fest die Daumen für diese neue Reihe dort. Dann toi, toi, toi auf jeden Fall und bis die Tage wieder.
Ja, bis bald. Danke.
Talk mit Thies.
Und dann habe ich hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Christian Hort und bei Mitreden dreht sich alles um...
Also meine Meinung,
meine persönliche Meinung.
Genau, Ihre Meinung. Wie verändert künstliche Intelligenz meinen Job? Wie wird Wohnen wieder bezahlbarer? Wie steht es um den Ausbau der erneuerbaren Energien? Es gibt so viele Themen, die uns in ganz Deutschland bewegen und über die ich mit Ihnen sprechen möchte. Mitreden. Deutschland diskutiert.
Was ich dazu noch sagen möchte ist...
Ab dem 29. April, jeden Montag und Donnerstag um 20.15 Uhr. Live im Radio bei BR24, HR Info, NDR Info, RBB24 Inforadio und SWR Aktuell. Und gleich danach natürlich auch in der ARD Audiothek.